Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Die Ausgabe vor Ostern und ich hoffe, ihr seid auch schon in Stimmung. Die Osterfeiertage, die ja zu einem langen Wochenende führen, entsprechend nutzen zu können, Abstand von den Börsen zu nehmen. Und da kann ich euch bereits schon sagen, ihr werdet nicht viel verpassen. Morgen ist auch in den USA Feiertag. Hongkong ist am Montag und morgen geschlossen. Und halt die deutsche Börse entsprechend auch ebenfalls am Freitag und am Montag kein Handel. Also von daher eine schöne Zeit, mal 4 Tage zu nutzen, sich entsprechend zurückzulehnen, diesen Podcast hier zu hören. Und wenn man Glück hat, natürlich das schöne Wetter dann mit Freunden, Bekannten, Verwandten, wen auch immer, den liebsten Menschen an seiner Seite entsprechend nutzen zu können. Ihr merkt schon, ich bin heute hier alleine. Der liebe Dirk ist leider krank geworden. Ich hoffe aber, dass das nicht bei den Ostereierverstecken passiert ist, sondern entsprechend, dass er ja, nur kurzzeitig krank ist und nächste Woche wieder zur Verfügung steht. Also von daher, von dieser Stelle oder aus dieser Stelle heraus, Genesungswünsche an den lieben Dirk. Und ich würde vorschlagen, ich lege dann mal los und werde heute hier so ein bisschen den Alleinunterhalter machen, was jetzt hoffentlich für viele kein Grund ist, den Podcast wieder abzuschalten, sondern einfach dabei zu bleiben. Teil 1, wie gewohnt, 3 Marktthemen, die wir eigentlich sonst immer im Duo besprechen. Ich werde das heute mal alleine machen, so ein bisschen meinen Senf zu den aktuellen Ereignissen geben. Wir haben nämlich eine ganz interessante Konstellation. Wir haben derzeit jetzt in dieser Woche Quartalsende und das hört sich jetzt vielleicht trivial an, wenn man so denkt, ja, ist richtig, Ende März, was soll da groß passieren? Man darf nicht vergessen, das erste Quartal ist für viele Börsen wirklich eine sehr, sehr gute Handelsphase gewesen. Der DAX überordentlich performt, auch die amerikanischen Börsen durch die KI-Manie sehr, sehr stark angetrieben gewesen. Und auch in Asien konnten sich zumindest mal in Südkorea der Kospi-Index als auch der Nikkei-Index in den ersten 3 Handelsmonaten mehr als überdurchschnittlich präsentieren. Und wenn ihr euch die einzelnen Kurscharts mal anseht, dann kann er teilweise schon schwindelig werden. Allein der DAX hat in den letzten 8 oder 6 Handelstagen gute 300 Punkte nochmal draufgepackt, ist jetzt bei 18.500 Punkten. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie lange und wie weit kann das Ganze noch in dieser Form weitergehen? Und da kann ich die Antwort eigentlich relativ kurz halten, nicht lange. Und zwar spielt da wirklich das Quartalsende, sprich heute der letzte Handelstag in dem ersten Quartal, mit eine wesentliche Rolle, weil natürlich viele Investoren sich einfach mal anschauen werden und sagen, okay, ich sehe jetzt hier den DAX bei 18.500 Punkte. Was war mein Jahresendkursziel für den deutschen Aktienindex? 18.500, vielleicht 18.300 Punkte, also alles, was ich so zum Ende letzten Jahres gehört und gesehen hatte, lag ungefähr in der Range zwischen 18.2 und wenn jemand sehr, sehr optimistisch war, bei 18.600 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt noch 9 Handelsmonate und wenn ich jetzt ein Fondsmanager wäre, beim aktiv gemanagten Fonds, würde ich mir natürlich schon überlegen, wenn ich mir letztes Jahr sozusagen als Kursziel, wenn man an sehr bullisch 18.700 vorgenommen habe, ich dieses Kursziel jetzt schon bereits in den ersten 3 Monaten erreichen konnte. Was soll da noch groß kommen? Klar muss man immer mit dem Fluss und mit dem Trend gehen, das ist ja auch richtig, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man natürlich jetzt erstmal die guten Gewinne im ersten Quartalsbericht dann darstellt und sich vielleicht auch tendenziell mal im zweiten Quartal eher an die Seitenlinie stellt. Und das auch nicht ohne Grund, weil alle Indikationen, die wir jetzt bekommen haben, gerade was so ein bisschen das Wirtschaftswachstum, also wirklich die harten Fakten für die europäische Wirtschaftslandschaft angeht, die sind nicht wirklich gut gewesen. Also wir haben jetzt keine Indizien dafür, dass die Konjunktur in Europa relativ dynamisch eben aus der Talsohle rauskommt, sondern es deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass wir tendenziell eher eine bestenfalls Stagnation sehen werden. Das heißt also, wir werden wirklich eine Stabilisierung der Wirtschaft auf dem aktuell niedrigen Niveau erleben. Das hat jetzt ganz, ganz viele Gründe, auf die ich jetzt nicht einzeln eingehen werde, weil das ganz klar den Rahmen dieses Formats sprengen würde. Aber es zeigt natürlich auf, dass das jetzt kein Freelunch, keine Freifahrt ist für den DAX oder beziehungsweise natürlich für die deutsche Wirtschaft jetzt hier weiter und insbesondere im zweiten Quartal durchzustarten. Ich bleibe dabei, ich bin relativ positiv auch für das Gesamtjahr gestimmt. Ich glaube auch, dass wir zum Jahresende tatsächlich relativ gute Performance sehen werden. Aber wir haben bereits schon eine gesehen. Das heißt, was könnte jetzt passieren? Zweite Quartal ist prädestiniert so ein Durchrüttelquartal, ähnlich wie das dritte. Also so diese klassischen Monate, wo wenig wirklich Impulse, wichtige Impulse von der mikroökonomischen Seite kommen. Das heißt also, die Unternehmen, die ihre Quartalszahlen jetzt im ersten Quartal vorgelegt haben, Die konnten ja sich durchaus sehen lassen in einzelnen Bereichen. Es war auch eher eine gemischte Situation, die wir vorgefunden haben. Aber die zweiten und das dritte Quartal, die sind eher unwichtig. Das letzte Quartal wird wieder wichtig. Also auch da habe ich wenig Impulse, die zumindest mal dafür sprechen, dass ich jetzt unbedingt und stringent in Aktien volle Lotte investiert sein muss. Das heißt also wirklich, dass auch da von der makroökonomischen Seite, von der Datenseite der Unternehmen heraus kaum wirklich Kaufargumente da sind, die sagen, geht in deutsche Aktien oder generell in Aktien rein. Der zweite Punkt ist ja auch von der makroökonomischen Seite, also sprich von der übergelagerten Seite, sieht es momentan nicht danach aus, dass wir jetzt hier überbordend gute Quartalszahlen erwarten können, sprich, dass die Konjunktur, das Bruttoinlandsprodukt jetzt richtig Gas gibt. Wir haben einen wichtigen Faktor bisher nicht gesehen und das ist die sogenannte Frühjahreserholung in China. Traditionell ist es so, dass die ersten 3-4 Monate in China sich eigentlich als relativ robust zeigen. Wir haben ja da quasi eine, ich nenne es jetzt mal Planwirtschaft, wenn man es so will. Das heißt, die chinesische Regierung tut natürlich sehr viel, um dieses hohe Wachstum weiterhin aufrechtzuerhalten. Man gibt 5% als Wachstum raus, will das natürlich schon auch im ersten Quartal in einer Form erreichen, dass man oftmals viel Stimulation in den Markt, in die Wirtschaft gibt, damit eben dort die Konjunktur richtig schwungeln kann. Und genau das ist ausgeblieben. Das heißt, wir sehen in China derzeit eine massive Problematik im Immobiliensektor, die so groß ist, dass die chinesische Regierung sich momentan so ein bisschen scheut, weiter Öl in das Feuer zu gießen, beziehungsweise Stimuli oder Stimulationsprogramme für die chinesische Binnenmarkt oder für den chinesischen Binnenmarkt, für die chinesische Konjunktur zu geben. Und das ist natürlich eine ganz interessante Situation. Das heißt also, von da heraus kann die deutsche Wirtschaft zumindest mal jetzt auch im ersten Quartal oder konnte im ersten Quartal keine Schützenhilfe erwarten, im zweiten Quartal tendenziell auch nicht. Das heißt also, die deutsche exportlastige Wirtschaft steht erstmal alleine da und es sieht nicht so aus, dass wir tatsächlich dahingehend einen Silberstreif am Horizont in China sehen. Also es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen hinter der aktuellen Bewegung. Und wo kommt die her? Das ist natürlich auch nochmal klar als Erklärung. Wir sehen, dass einfach viele Marktteilnehmer den Kursen hinterherlaufen müssen, eben um im ersten Quartal zumindest mal eine annähernd gute Kursperformance wie der DAX oder wie von dem DAX aus präsentiert zu können. Nichts ist schlimmer, wenn man das erste Quartal entsprechend eine Underperformance ausweist und werden natürlich viele Kunden sagen, hey Moment, was haben die denn da gemacht, haben die ganze Zeit gepennt und werden sich natürlich andere Anlageprodukte, andere Fondsmanager suchen und demzufolge sieht man das auch sehr schön, wenn man sich den Kurschart ansieht, dass da immer wieder kaskadenförmig sich der DAX nach oben entwickelt hat. Das heißt, wir haben eine Seitwärtsphase gesehen. Der DAX hat neue Rekordkurse ausgebildet, die Fondsmanager mussten hinterher, dann wieder eine Seitwärtsbewegung, wieder neue Rekordkurse, die Fondsmanager mussten wieder hinterher und so weiter und so fort. Und jetzt so ein bisschen bei der letzten Phase, da hat es wahrscheinlich auch einige Shortseller nochmal erwischt, die dann halt gedacht haben, die können dagegenhalten, mussten sozusagen rein. Also für mich sieht das Ganze so ein bisschen nach einer klassischen Blow-Off oder einer Blow-Up-Phase aus. Das spricht also, wir sehen hier so ein bisschen die Endbewegung einer doch sehr dynamisierten Aufwärtsbewegung. Und ich glaube, dass wir durchaus mal die ein oder andere Kurskorrektur sehen, die vielleicht sogar bis in den Bereich von 17.800 Punkte hineinreichen könnte. Wie gesagt, das sind keine Handelsempfehlungen, keine Trading-Empfehlungen, das ist nur meine Meinung. Und nichtsdestotrotz, aber für das Gesamtjahr denke ich, dass wir in der zweiten Jahreshälfte dann durchaus Signale sehen, die das Ganze, was wir jetzt im ersten Quartal schon gesehen haben, untermauern werden und dahingehend zumindest mal dann eben dieses positive Gesamtjahr eben zeigen. Aber es wird auf jeden Fall weiter ruckelig bleiben. Gucken wir in den USA, da ist nämlich die ganze Situation etwas anders, hat man schon gesehen, dass der S&P 500 und der Nasdaq-Index in den letzten Tagen so ein bisschen die Handbremsen angezogen haben und eher seitwärts gelaufen sind. Und das hatte tatsächlich damit zu tun, dass diese KI-Manie, die wir derzeit sehen, die also viele, viele Unternehmen, die auch nur die beim Buchstaben KI oder im Englischen AI in den Mund oder aufs Papier gebracht haben, sofort mehrere Prozentpunkte im Plus waren, dass natürlich das auch zu Wildwuchs geführt hat. Das heißt, es sind viele Unternehmen dabei, die derzeit Bewertungsstände aufweisen, die so ein bisschen an das Jahr 2000 erinnern lassen in der Dotcom-Blase, wo also wirklich sehr, sehr viel Euphorie drin ist. Also ich bleibe dabei, ja, KI, AI wird ein oder ist auch ein weiterer Kurstreiber für Halbleiterunternehmen, für Dienstleistungsunternehmen im zum Beispiel Serverbereich, im Rechenzentrumbereich hinein. Das sind alles sicherlich Branchen, die davon profitieren werden. Da hatten wir einige Unternehmen an dieser Stelle auch schon mal besprochen, beziehungsweise dann eben auch vorgestellt, ob es jetzt The Vertiv war, Supermicrocomputer, Nvidia und so weiter und so fort. Das sind natürlich die Namen, die sofort einfallen. Ein Unternehmen habe ich heute auch nochmal mit beigebracht oder hier mitgebracht im zweiten Teil die ebenfalls natürlich von dieser KI-Geschichte insgesamt profitieren. Aber man merkt schon, dass das Ganze momentan auch eher mit Skepsis betrachtet wird. Die großen Technologiewerte haben zuletzt die Hossa angeführt, wobei ganz spannend ist, wenn man sich den S&P 500 mal genauer ansieht, gibt es auch wirklich viele Mischkonzerne, eine Ingersoll Rand, eine Kroger, eine Home Depot und so weiter und so fort, die ebenfalls ganz gut performt haben, die auf teilweise Rekordkursniveaus wieder sind und so ein bisschen die Marktrallye, die wir zuletzt gesehen haben, eher auf breitere Schultern gestellt haben. Das glaubt man gar nicht so, weil man immer wieder den Fokus nur auf die großen 6 Technologiewerte hatte, also die siegreichen 6 nach dem Magnificent 7. Tesla hat ja so ein bisschen den Kopf hängen gelassen, aber man sieht auch hier, dass die Marktbreite schon so ein bisschen da ist und dass viele Investoren einfach anfangen, aus den Techs teilweise ein bisschen die Gewinne mitzunehmen, Positionen zu reduzieren und in andere Unternehmen entsprechend zu investieren. Was auch ein kleines Warnzeichen ist, wir sehen viele Unternehmen aus den, ich würde mal sogar sagen, eher 5., 6. Reihen, die momentan wieder anfangen, extrem stark zu performen. Ich habe im zweiten Teil ein paar Unternehmen mal da mitgebracht, die das sehr gut widerspiegeln. Und das ist immer so ein Warnzeichen. Das ist immer so die Endphase einer Kursrallye, wenn sozusagen dann auch so eine Leichenhosse beginnt. Also Unternehmen, die bisher überhaupt nicht im Fokus standen, die jahrelang negativ, also wirklich überhaupt nicht performt haben, negativ performt haben, auf einmal zum Lähmer weckt werden, teilweise mehrere 100% im Kurs Gewinnen liegen, beziehungsweise innerhalb kürzester Zeit sich verdoppeln. Das sind alles Phänomene, die ganz, ganz krass aufhorchen lassen sollten und oftmals Anzeichen einer ganz merkwürdigen Überhitzungsphase sind, die nichts mit Marktbreite in dem eigentlichen Sinne zu tun haben, sondern ganz klassisch eben mit Übertreibungen. Und da kommen wir zum dritten Markt und dann bin ich auch schon mit Teil 1 durch, und zwar nach Japan. Auch eine interessante Situation, wer den Podcast hier hört, beziehungsweise meine anderen Formate, wie zum Beispiel Starten den Tag auf YouTube, sieht, der weiß und kennt im Endeffekt die derzeitige Situation in Japan. Der Nikkei-Index war ja immer schon mein Favorit, auch schon seit dem letzten Jahr, dass ich darauf hingewiesen habe, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der sehr, sehr gut weiterhin performen wird. Hat er auch gemacht. Wir sind momentan bei über 40.000 Punkten. Aber wir haben einen ganz wichtigen Paradigmenwechsel vor einiger Zeit gesehen. Und zwar hat die Bank of Japan so ein bisschen, ja, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nassartig, den Leitzins in Japan angehoben, und zwar um 10 Basispunkte. Man ist also jetzt von minus 0,1% auf 0 gegangen, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass das erst der Anfang ist. Also ich denke, das war ein Testschuss. Man wird jetzt sehen, wie sich die Wirtschaft darauf einstellen kann, wie auch die Marktteilnehmer reagiert haben. Die haben positiv reagiert, die haben gesehen, ah, okay, wir sind also sozusagen aus den Zeiten der negativen Zinspolitik raus, haben jetzt sozusagen Nullzins, es sind weitere Leitzinsanhebungen angekündigt, die wahrscheinlich auch eher geringerer Natur sein werden, aber das bedeutet halt auch, dass hier die Karten neu gemischt werden. Sprich, Quartalsende, Stichwort, was ich am Anfang gesagt hatte, viele Investoren werden jetzt natürlich auch den japanischen Markt einfach neu betrachten, werden halt sehen, okay, welche Werte können noch performen, welche werden davon betroffen sein, dass eben der Leitzins in Japan jetzt ein anderer ist, sich tendenziell auch entsprechend verteuern wird, dass der Yen auch wieder an vielleicht Stärke gewinnen wird. Und das sind natürlich Exportunternehmen, große Technologiekonzerne, die halt Electronic Devices, also irgendwelche elektronischen Geräte herstellen, die dahingehend natürlich dann etwas ausgebremst werden könnten. Fokus wird sich dann wahrscheinlich auf den Finanzsektor legen, Versicherungsaktien, Bankaktien. Man wird wahrscheinlich auf binnenmarktfokussierte japanische Unternehmen schauen, die traditionell im internationalen Vergleich immer schon auch günstiger bewertet sind, weil Japan an sich ein relativ schwieriger Markt ist für viele europäische und amerikanische Investoren, weil die Zeitzone, in der eben die japanischen Aktien gehandelt werden, oftmals eben für europäische und für amerikanische Investoren nicht wirklich gut erreichbar ist. Also entweder schläft man noch, wie wir in Europa, oder die Amerikaner gehen dann gerade zu Bett und haben also sozusagen in dieser Phase, wo eben die japanischen Aktien gehandelt werden, oftmals nicht so den Marktzugang. Also wir in Europa handeln immer auf Schlusskursbasis der japanischen Börse und sind dann immer oder stehen dann immer vor veränderten Tatsachen, und die Amerikaner gehen sozusagen vor Handelsbeginn dann ins Bett und müssen sich sozusagen überraschen lassen, ja, wie ihre Position, die sie dann in den japanischen Aktien eingegangen sind, tatsächlich performen. Also, und das macht es im Endeffekt auch so schwer für viele große Investoren. Deswegen sind japanische Aktien oftmals eben auch, weil die eben an der Seitenlinie liegen gelassen werden, so ein bisschen günstiger bewertet, sage ich jetzt mal, als die Peers, als die Vergleichsgruppe eben in anderen Ländern. Aber auch hier sollte man schauen. Ich denke, der Nikkei-Index hat wunderbar performt. Alle diejenigen, die dort investiert sind, haben wunderbare Gewinne machen können. Aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und ich denke, das jetzige Quartal könnte tatsächlich auch für den Nikkei-Index den einen oder anderen Shift, die eine oder andere Umgewichtung in Asien bedeuten. Vielleicht könnte der Kospi-Index davon profitieren. Was wir heute auch gesehen haben, zum Beispiel in Asien, in China, waren, dass Technologiewerte aus Hongkong gesucht waren. Das heißt, vielleicht sind das auch schon so ein bisschen die Indikationen, dass halt ein oder andere Investor sagt, hey, okay, ich habe mit japanischen Aktien guten Gewinn gemacht. Ich nehme das Geld sozusagen und investiere das in chinesische Technologieunternehmen, wie auch immer. Also da wird sich einiges tun. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Phase werden, insbesondere die nächste Woche, die erste Woche im zweiten Quartal. Da kann es durchaus sein, dass die etwas ungemütlicher wird. Also von meiner Seite aus oder aus meiner Sicht heraus sollte man sich doch ein bisschen anschnallen. Nach den Osterfeiertagen kann es tatsächlich etwas ruckliger an den Börsen zugehen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr durchgeruckelt mit dem ersten Teil. Ich gehe mich jetzt zum zweiten Teil, habe da 5 Aktien mitgebracht und auch wieder 5 Buzzwords. Und freue mich, wenn ihr auch weiterhin dabei bleibt. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei bleibt. Für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben, der liebe Dirk ist leider krank. Der macht heute hier bei dieser Ausgabe nicht mit, aber nichtsdestotrotz habe ich ein paar interessante Themen hier im Teil 2 mitgebracht. 5 interessante Unternehmen und 5 Buzzwords. Die ich jetzt hier mal versuchen werde, entsprechend euch zu präsentieren und durchzudeklinieren. Ich habe im ersten Teil schon bereits so ein bisschen darauf hingewiesen, dass die Börsen momentan so leicht davon geprägt sind, dass wir eine Leichenhorse sehen. Also Unternehmen, die ja in den letzten Jahren nicht mehr so on vogue waren, die haben ihre Renaissance erlebt. Und da habe ich auch gleich ein erstes Unternehmen mitgebracht, was bei der Comdirect sehr stark gehandelt wird. Derzeit sind die Canopy Growth. Das ist ein Cannabis-Unternehmen aus den USA bzw. aus Kanada. Und die profitieren bzw. sind gerade in den Fokus geraten, weil ja ab dem 1. April der Cannabis in Deutschland erlaubt, legalisiert sein soll. Und demzufolge sind die Aktien buchstäblich durch die Decke gegangen. Canopy Growth hat alleine 68% in den letzten Tagen zugelegt, also wirklich sich extrem stark entwickelt. Das gilt im Übrigen auch für viele andere Unternehmen aus dem Sektor, also ob es jetzt eine Aurora ist, Cannabis oder eben entsprechende Peers, also andere Vergleichsunternehmen aus dieser Gruppe, die einfach buchstäblich durch die Börsendecke gegangen sind. Und das ist natürlich die Frage, ob das wirklich in dieser Form gerechtfertigt ist. Der CEO von Canopy, David Klein, hat zwar darauf hingewiesen, dass die Markteröffnung in Deutschland für gerade Unternehmen, die da schon sehr gut etabliert sind, tatsächlich einen sehr, sehr hohen Benefit versprechen, weil man eben dadurch Marktanteile neu ausbauen kann, weil man sich positionieren kann im Bereich des medizinischen Cannabis. Und weil man halt dadurch annimmt, eben natürlich auch die Gewinne entsprechend besser ausfahren zu können. Also er hat da als Beispiel genannt, dass momentan ungefähr der derzeitige Wert knapp bei 500 Millionen US-Dollar liegt in Deutschland und dass er glaubt, dass in den kommenden 2 Jahren das Ganze auf 2,5 bis 3 Milliarden anwachsen kann. Das heißt also eine satte Verfünffachung Minimum und dass da sogar noch mehr drin ist. Und das ist natürlich ein Wort oder beziehungsweise das sind natürlich Aussagen, die die Aktien dann stark in den Fokus gerückt haben, die also natürlich insgesamt auf die ganze Branche abgefärbt haben und einfach so ein bisschen das Thema Cannabis-Aktien wieder zurück in den Fokus vieler spekulativ eingestellten Investoren entsprechend gerückt haben. Hier bleibt es aber wirklich auch erstmal dabei, dass insbesondere die Unternehmen, die halt im Bereich des medizinischen Cannabis, also medizinische Kanäle, Verschreibungswege entsprechend dann bedeckt haben, die eher davon profitieren werden, als eben die, die im Bereich der kommerziellen Nutzung beziehungsweise dann im privaten Bereich da unterwegs sind oder irgendwelche Lifestyle-Produkte herstellen, die werden es weiterhin schwierig haben. Es gab ja einige Unternehmen, die auch aus dem deutschen Bereich bereits schon sehr, sehr gut performt haben und eben schon viel vorweggenommen haben. Man muss ein bisschen gucken, wenn man die Aktien hat, wie gesagt, nicht die Augen reiben oder verwundern. Die haben sich tatsächlich sehr stark in den letzten Tagen ins Kursplus beziehungsweise dann eben in die positive Richtung entwickelt. Man muss das Ganze beobachten. Also durchaus eine Chance, kann man so sehen. Ob man jetzt noch aufspringen sollte, würde ich nicht so sehen, aber eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die sich darstellt. Gucken wir auf ein zweites Unternehmen, ebenfalls in den letzten Tagen in den Fokus gerückt durch Großgewinne. Die gute alte Nikola Motor, der LKW-Hersteller aus den USA. Die Aktien sind, glaube ich, von 60 US-Dollar-Cent jetzt zuletzt auf über 90 angestiegen. Und da will ich nochmal so einen kleinen Side-Fact bringen. Die Aktien standen mal wieder kurz davor, von der Nasdaq delistet oder beziehungsweise delistet zu werden und wären in den OTC-Bereich abgerutscht, wenn sie nicht den Kursbereich von 1 US-Dollar relativ zügig eben wieder erreicht hätten. Und ich denke, das Ganze ist jetzt eben zum ersten Quartal mal wieder angeschoben worden. Hier werden also einige Investoren, ich sage jetzt mal so ein bisschen, das Window-Dressing betrieben haben, weil es nämlich wirklich überhaupt keine Nachrichten weiter gab. Also hier wurde eine Nachricht in den Medien, die aber schon relativ alt ist, rumgereicht, dass eben Nikola eine Heiler-Tankstelle, also so eine Wasserstofftankstelle für LKWs eben installiert und in Betrieb genommen hat in der vergangenen Woche. Und daraufhin sind die Aktien buchstäblich eben von 60 Cent auf die 90 jetzt gestiegen. Aber ich denke, dass das nicht der einzige Grund war, sondern eben da ganz andere Geschichten mit hinter sind, die eben tatsächlich mit dem potenziell Delisting zu tun haben können. Und dahingehend die Aktien jetzt derzeit von vielleicht ein paar Stakeholdern einfach mal in die richtige Richtung geschubst werden, damit zum einen das Nasdaq-Listing weiter bestanden hat und man einfach auch natürlich in den Quartalsbericht, den ich ja im ersten Teil auch jetzt des Öfteren schon erwähnt hatte, die Aktienpositionen vielleicht einfach ein bisschen besser aussehen als noch vor einer Woche. Also von daher auch die Nikola-Aktien tatsächlich eine mit der meistgehandelten Titeln bei der Comdirect, sehr stark gerade im Kauffokus. Hochspekulativ, wenn es gut geht und wenn tatsächlich die H2, also die Wasserstoffkraft oder LKWs entsprechend von Nikola oder Anklang finden und Absatz finden können, dann ist hier natürlich eine interessante Story. Derzeit momentan im Fokus eben, weil die einen US-Dollar-Marke ganz klar in den Fokus gerückt ist, und das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also, ehe man hier jetzt sagt, der Befreiungsschlag ist da und die Aktien gehen to the moon, da sollte man doch eher vorsichtiger sein. Das dritte Unternehmen sind die Palantir. Das hatte ich ja am Anfang auch schon darauf hingewiesen, dass ein KI-Unternehmen muss hier mit rein. Die Palantir haben es dann tatsächlich auch geschafft, auch sehr stark im Fokus gewesen. Auftrag des US-Militärs über 178 Millionen US-Dollar, das sogenannte Titan-Programm, wo Palantir ebenfalls mit beteiligt oder eben beschäftigt ist, ist verlängert worden. Das Unternehmen kriegt halt eine Zahlung vom amerikanischen Staat und die Aktien demzufolge da sehr stark unterwegs gewesen. Ja, Palantir ist halt ein Unternehmen, was generell schon interessant ist, weil es wirklich eine gute Technologie, eine gute Plattform hat. Ja, hier natürlich der Fokus eigentlich der Investoren darauf, dass man eben genau in die andere Richtung geht, also weniger abhängig wird von Staatsaufträgen, eher in die Richtung geht, Private Companies, Private Corporations eher als Kunden zu gewinnen, also in die Privatwirtschaft zu gehen und dort eine breitere Kundenbasis aufzubauen. Und eigentlich ist das momentan so ein bisschen die Equity-Story, die bei Palantir hintersteht. Ich finde das Unternehmen nach wie vor interessant. Ich glaube, hier braucht man aber einfach auch Zeit. Also sprich, wenn ihr die Aktie im Depot habt, dann einfach auch wirklich entsprechend 3, 4, 5 Jahre einkalkulieren, weil ich sehe, dass die Positionierung von dem Konzern sehr, sehr gut und interessant ist. Aber einfach die Bewertung doch auch ambitioniert ist. Hier muss wirklich weiterhin gezeigt werden, dass man diese Transformation schafft, dass man eben nicht mehr abhängig oder nicht mehr so stark abhängig von den Staatsaufträgen ist und wirklich eben auch natürlich in die Privatwirtschaft Fuß fassen kann. Das Umfeld insgesamt spricht zumindest mal dafür. Ich bin gespannt, ob das weitergeht, aber Palantir tatsächlich dadurch auch mit einer der meistgehandelten Werte bei der Comdirect. Gucken wir auf das nächste Unternehmen. Auch spannend, auch ein kleines Spezialpapier. MicroStrategy war nicht unbedingt mein Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn man sich vielleicht jetzt in den Allerwertesten beißen würde. Aber hier bleibe ich dann doch immer meiner Maxime treu. MicroStrategy ist ja eigentlich ein Softwareunternehmen, hatte aber 2020 193.000 Einheiten von Bitcoin gekauft und ist dadurch so ein bisschen eher zu einem, ja, wie soll man sagen, Hebelprodukt auf Bitcoin geworden. Also die eigentliche operative Tätigkeit, und zwar die Softwareerstellung von MicroStrategy, rückte in den Hintergrund. Michael Saylor, der CEO, hat sich also vollends auf die Blockchain-Technologie verschrieben, was ich ja grundsätzlich gut finde, aber was natürlich so eine Unternehmensbewertung für eine MicroStrategy einfach schwierig macht, weil wenn man als Anleger insgesamt auf Bitcoin setzen will, dann kann man sich einen Bitcoin-ETF holen oder man investiert direkt in Bitcoin über eben Wallets und dann den Handelsplätzen, die zur Verfügung stehen, und da würde ich mir kein Unternehmen, also dann kaufe ich mir kein Softwareunternehmen, was eben dann Einheiten in Bitcoin entsprechend in der Bilanz hält. Und das hat es immer so ein bisschen schwer gemacht. Also man hat sozusagen den ganzen Softwarearm ja noch mit dran gehabt und hat nicht nur in Bitcoin. Also es war so weder Fisch noch Fleisch und das natürlich an den Börsen nicht wirklich gefragt. Aber der gute Mann hat recht behalten. Die damals gekauften 193.000 Bitcoin sind derzeit 12,8 Milliarden US-Dollar wert. Und ich glaube, er hatte damals nur 6 Milliarden bezahlt. Also Chapeau und Glückwunsch an die Eltern, 6,8 Milliarden US-Dollar einfach mal innerhalb von knapp 4 Jahren gemacht, dadurch, dass man eben entsprechend in Bitcoin investiert hat. Der Fokus liegt wohl jetzt auch darauf, dass man die komplette Unternehmensstrategie neu ausrichten will, man will also in Richtung Blockchain-Technologie gehen. Man möchte also hier wesentlich stärker als Dienstleister auftreten und möchte dahingehend diesen Fokus herausstellen, was durchaus interessant ist. Also Unternehmen kann man weiter beobachten. Jetzt wird es dahingehend interessant, weil man sich eben von dieser ganzen Software-Seite eben, sage ich mal, eher los sagt vielleicht, ist vielleicht zu früh formuliert, aber den Fokus wesentlich stärker auf die Blockchain-Technologie legt. Und dann wird das Ganze natürlich insgesamt rund. Also momentan noch eher ein Unternehmen, was ich mir anschauen würde, aber wo ich nicht unbedingt als Investor reingehen würde. Auf jeden Fall, unsere Kunden scheinen das zu tun. MicroStrategy ganz klar im Handelsfokus. Beikommen direkt und dahingehend in den letzten Tagen immer wieder in den Fokus gerückt und eben auch unter den meist gehandelten Titeln. Last but not least, bei den Unternehmen die Redcare Pharmacy, die ehemaligen Shop-Apotheker, ebenfalls im Fokus. Ich denke, dass hier einfach viele Investoren nach den Quartalzahlen, die man vorgelegt hat, auch erst nochmal gesehen haben, was da für eine Power drin steckt. Der Konzernerlös ist ja von 2,3 bis 2,5 Milliarden angezogen. Man hat eben sehr stark daran gearbeitet, die Kostenstruktur, die Kostenbasis eben zu senken. Man hatte Übernahmen getätigt, man hat das Schweizer Medi-Service-Unternehmen übernommen. Man hat also den Konzern geschliffen und sehr stark fokussiert eben. Und ich glaube, dass diese ganzen Aktivitäten rund um das E-Rezept in Deutschland, im deutschsprachigen Raum natürlich auch eine Fürsprache für eben diesen ganzen Bereich, also für die Online-Apotheken sind. Redcare Pharmacy, ja, neben Doc Morris entsprechend die beiden oder eine der größeren Anbieter in dem Bereich und dadurch auf jeden Fall interessant. Also ich denke, wenn man hier perspektivisch unterwegs ist, die Aktien haben wunderbar performt in den letzten Monaten, haben davon mehr als profitiert, sich teilweise vervielfacht, je nachdem, wo man natürlich die Aktien gekauft hat. Aber eine durchaus interessante Ausgangssituation, die man da vorfindet und zeigt mir halt auch, dass solche Unternehmen wie im Redcare Pharmacy natürlich dann auch entsprechend von dem Wandel, zum Beispiel im Gesundheitssektor, natürlich profitieren können und dahingehend eigentlich dann auch ganz spannend sind. Kommen wir jetzt zu den Buzzwords und da hatte mir der liebe Dirk eigentlich die Zuarbeit geleistet oder geliefert, aber ich werde das Ganze jetzt mal dann alleine hier machen müssen, weil er ja nicht da ist. Das erste, was er sozusagen rausgesucht hat, war Cost-Average-Effekt. Sicherlich ein Effekt, den viele von euch kennen, die einen Sparvertrag, einen Wertpapiersparvertrag abgeschlossen haben oder eben auch regelmäßig entsprechend dann Aktivitäten im Finanzmarkt tätigen. Man kauft ja dann in Phasen, wo die Kurse sinken, mehr Anteile eines ETFs, eines Fonds zu und wenn die Kurse steigen, entsprechend weniger. Und dieser Effekt, der sich daraus ergibt, den nennt man Cost-Average-Effekt. Das heißt also, die Durchschnittskosten für die Anlagesumme, die man dann am Laufzeitende hat, ergibt sich sozusagen aus den einzelnen Zukäufen und in Phasen, wo sozusagen die Kurse von diesem Anlagevehikel niedrig sind, kauft man eben mehr Anteile und in Phasen, wo die entsprechenden Preise oder Notierungen für das Anlagevehikel eher hoch oder eben angestiegen sind, kauft man weniger und dadurch ergibt sich eben dieser Effekt. Der ist ganz spannend, zeigt eben auch, dass man hier dann eben auch kein Markttiming betreiben muss, also dass man eben nicht den ganzen Tag vorm Screen sitzen muss und sich das Ganze, die ganze Börsentreiben ansehen muss, sondern dass man einfach zu einem festen Zeitpunkt in der Woche oder auch im Monat entsprechend die Anteile kauft und das dann eben über den langen Zeitraum hinweg positive Effekte auf den Durchschnittskurs, den man hat, entsprechend hat. Dann zweiter Ausdruck ist FOMO, passt ganz gut momentan zu den Titeln, unabgesprochen war das, ganz witzig. Das heißt, Fear of Missing Out ist also sozusagen, wie soll man sagen, die eine Antriebskraft der Börse und zwar die Gier, etwas zu verpassen. Ein sehr, sehr großes Schlagwort im Jahr 2021 gewesen, als schon mal diese ganzen Meme-Stocks hießen ja damals, ob es GameStop war oder eben natürlich auch die ganzen Cannabis-Aktien buchstäblich durch die Decke geschossen sind. Da sind halt auch viele rein, haben gar nicht lange überlegt, haben gedacht, oh, Kursgewinne, ich muss damit rein und haben eben genau diesen FOMO-Ansatz gemacht und sind damit auch teilweise böse auf die Nase gefallen, das muss man ganz klar sagen. Also hier gab es wirklich heftige Kursverluste, die da hingenommen werden sollten, aber eben auch ein interessantes Phänomen, was sich eben an den Börsenplätzen zeigt und was natürlich auch entsprechend vermieden werden sollte. FOMO also tatsächlich so ein bisschen auch ein Schlagwort bzw. ein Buzzword unserer derzeitigen Börsenzeit. Als nächstes Börsenpsychologie passt ja da gut, weil natürlich das im Endeffekt sich damit auseinandersetzt, was die antreibenden Kräfte an den Finanzmärkten sind. Und da ist es eben auf der einen Seite die Gier, also FOMO, Fear of Missing Out, oder eben natürlich auf der anderen Seite auch Angst, entsprechend Kursverluste hinnehmen zu müssen. Und das sind Gier und Angst, die beiden ganz, ganz großen Triebkräfte, die an den Börsen das Treiben bestimmen. Und die Angst gerade ist auch, sie zeigt eben auch gut auf, wie überbordend und wie stark die Gewichtung eben dieser Emotion ist, weil oftmals in Phasen, wo es dann eben an den Börsen rückwärts oder beziehungsweise runter geht, dann geht es auch wirklich massiv runter. Das heißt, wir sehen wesentlich schnellere Abwärtsbewegungen, wesentlich schnellere Kursverluste als Kursanstiege. Und das begründet sich eben daraus, weil eben die Angst, eben Kursverluste hinnehmen zu müssen, wesentlich größer ist als eben im Endeffekt diese FOMO oder eben die Gier. Und beides sind sehr starke Antriebskräfte, wie man manchmal sieht, aber eben die Gier ist nicht so stark und nicht so heftig entsprechend wie die Angst. Und das zeigt sich eben wirklich immer sehr, sehr gut bei den entsprechenden Notierungen bzw. Kursen an den Finanzmärkten und sollte mit berücksichtigt werden. Der nächste Begriff ist die sogenannte Geldillusion, auch spannend. Der liebe Dirk hat sich hier wirklich heute ordentlich und interessante Begriffe rausgesucht, beziehungsweise Buzzwords. Die Geldillusion beschreibt die Nichtwahrnehmung von Inflation durch Menschen. Das heißt also, dass man eben sich überhaupt keine Gedanken eben auf die Preis- oder über die Preissteigerung macht, sondern eben das Geld als das sieht, was es eben vorher war und auch den gleichen Wert zuschreibt, also in abgeschwächter Form. Bezeichnet die Geldwertillusion eine Unterschätzung des Risikos der Geldentwertung. Also man sagt sozusagen, dass eben die 100 Euro, die man letztes Jahr noch hatte, im Endeffekt ja weiterhin die 100 Euro in diesem Jahr auch sind. Also man guckt sozusagen nur auf das reine zum Beispiel Sparbuch oder den 100-Euro-Schein, der vielleicht eingerahmt an der Wand hängt, und macht sich gar nicht Gedanken darüber, dass der Kaufwert, also die Kaufkraft des Euro-Scheins entsprechend durch die Inflation ja nachgelassen hat und dahingehend nicht mehr die gleiche ist wie ein Jahr zuvor. Der nächste und letzte Buzzword in dieser Reihe heute ist Broadening Out. Marktbreite nimmt sozusagen zu. Und das ist auch ein ganz spannendes Phänomen, eben auch aus der Wirtschaftstheorie. Das heißt also, es gibt einige Einflussfaktoren, die dazu führen, dass dann eben zum Beispiel eine Marktbreite zunehmen kann. Das sogenannte Broadening Out ist dann eben der Fall, wenn man vorher, wie zum Beispiel in den USA gesehen, nur wenige Tech-Werte im Plus gesehen hat oder die eben als treibende Kräfte eines Marktes oder auch eine Branche, einen Sektor, der eben einen kompletten Markt nach vorne gezogen hat, wie jetzt zum Beispiel zuletzt in Europa die Rüstungsaktien oder in den USA die Tech-Aktien, weil man eben gesagt hat, okay, die profitieren von einer bestimmten Marktgegebenheit oder können sich eben auch durch die internationale Positionierung eben weitestgehend von den Binnenmarkt konjunkturellen Entwicklungen entziehen oder abkoppeln. Und wenn sich dann aber eben zeigt, dass die Gesamtparameter oder die Parameter für den Binnenmarkt eines entsprechenden Finanzmarktes zunehmen oder sich auffällen, dann ist es oftmals so, dass nicht die Werte, die Zugpferde dann entsprechend stark korrigieren, sondern die anderen Werte, wie jetzt zum Beispiel eingangs beschrieben, Einzelhandelsunternehmen, Konsumartikelhersteller, entsprechend in den USA zunehmen, weil man eben sieht, die Konjunktur hält sich auf, die Tech-Werte profitieren ja weiterhin davon, zusätzliche Branchen und Sektoren kommen rein, es gibt Zinstrend ist rückläufig, der Arbeitsmarkt ist weiterhin robust, der Konsum nimmt zu und das führt ja dazu, dass eben sozusagen ein Broadening Out stattfindet, sprich die Marktbreite nimmt zu und die Rallye oder die Aufwärtsbewegung, die man dann in den entsprechenden Aktienmärkten gesehen hat, die bekommt dann mehrere Standbeine und wird dadurch robuster und stabiler. Also das ist auch nochmal ganz spannend, wobei man auch hier sagen muss, dass natürlich solche Schrott- und Leichenhosse-Werte nicht mit darunter gemeint sind, sondern wirklich eher Branchen, zum Beispiel eben neben der New Economy, dann die Old Economy eben anfängt zu laufen und damit diese Marktbreite reinkommt. Damit bin ich mit Teil 2 durch, komme gleich zu Teil 3 und dann schauen wir mal, was uns in der kommenden Woche so alles bevorsteht. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid bei Come On und jetzt geht's los mit Teil 3. Wir gucken uns mal an, ich gehe erstmal auf die makroökonomische Seite, was in der kommenden Woche interessant wird. Natürlich Montag die Börsen Österreich, in Deutschland, in Schweiz, Niederlanden, Frankreich, Belgien, Dänemark, Hongkong hatte ich schon gesagt,
geschlossen. Wir bekommen in Japan zwar einige Daten, wie zum Beispiel den Tankern-Report für den Dienstleistungsindex, aber ansonsten sind hier wirklich sehr, sehr viele Börsen am Montag geschlossen. Kanada unter anderem auch, da ist auch ebenfalls Ostermontag. Und in Hongkong, wie gesagt, die Börsen geschlossen. Und demzufolge wird der Montag so ein bisschen als, ja, wie soll man sagen, wahrscheinlich gar nicht groß wahrgenommen werden. Die richtige Musik wird dann erst am Dienstag reinkommen. Es gibt aber ein paar Zahlen auch aus Deutschland, zum Beispiel Einkaufsmanager-Index, der um 9.55 Uhr bekannt gegeben wird. Beziehungsweise bekommen wir dann aus den USA noch Beschäftigungsindex, beziehungsweise wir bekommen den PMI eben aus den USA. Das ist im Übrigen morgen auch eine ganz interessante Situation. Da gibt es nämlich den PCE-Deflator, wo die US-Fed drauf achtet, aber die amerikanischen Börsen können da nicht drauf reagieren. Auch eine Rede von Jerome Powell steht morgen am Freitag entsprechend an. Und wie gesagt, da können die Marktteilnehmer auch darauf nicht reagieren. Also es wird auch nochmal ganz spannend. Der Dienstag kann dann also entsprechend viel Zündstoff entsprechend haben. Am Dienstag gibt es dann in Deutschland oder für Deutschland den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Auf Monatsbasis, wir bekommen aus den USA die Yields-Daten und die Industrie- bzw. Werkaufträge. Am Mittwoch geht es dann weiter mit dem Einkaufsmanager-Index für Deutschland. Wir bekommen den PMI sozusagen. Auch in den USA gibt es entsprechende Beschäftigungsindex für das nicht produzierende Gewerbe und Auftragseingänge für nicht verarbeitende Industrie, sprich also für den Dienstleistungssektor. Am Donnerstag wird auf der makroökonomischen Ebene natürlich traditionell die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erwartet. Aus den USA bekommen die Erzeugerpreise auf Jahressicht und Monatssicht aus der EWU, der Eurozone, sicherlich auch nochmal ganz spannend. Und am Freitag dann die Erwerbs- bzw. die Arbeitslosenquote für die USA, was ja auch ein traditionell ist, aber von daher auf der makroökonomischen Seite so ein paar Indikationen, die durchaus spannend sind, die man aber jetzt nicht megamäßig überbewerten sollte, die aber auf jeden Fall mal so klein indikativ sind. Morgen, also wie gesagt, eigentlich der große Tag, auf den alle gewartet haben, am Freitag, an Karfreitag, an Good Friday, kommt der PCE-Deflator. Das ist, denke ich mal, von der makroökonomischen Sicht auf jeden Fall erstmal das Wichtige. Von der mikroökonomischen, sprich von den Unternehmen, wird es eher mau. Hatte ich am ersten Teil auch schon mal kurz darauf hingewiesen. Also da gibt es wirklich kaum noch Impulse. Ich habe jetzt hier noch gesehen, dass am Dienstag, am 2. die Paychecks entsprechend ihre Zahlen vorlegen werden. Wir bekommen in Deutschland die Zenit AG. Und das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen an großen Unternehmen, die entsprechend ihre Zahlen vorlegen. Vielleicht so für die ein oder anderen Interessierten am 3., 4. BlackBerry. Ja, ehemalige Mobile, also Smartphone-Hersteller, der sich jetzt im Bereich Cybersecurity positioniert hat, wird also am 3. seine Zahlen vorlegen. Könnte vielleicht nochmal ganz spannend sein, gerade so ein bisschen in dem Bereich eben der Cybersecurity. Aber das war es dann tatsächlich auch schon wirklich an großen Unternehmen, die der Rede wert sind. Also ihr merkt schon, die nächste Woche wird dann eben mau. Und deswegen bin ich gespannt, wie natürlich sich die Börsen entsprechend dort verhalten werden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir heute hier als Alleinunterhalter die 38 Minuten eurer Lebenszeit geschenkt habt. Ich hoffe, ihr habt oder werdet noch ein schönes Osterwochenende haben. Genießt die Zeit. Wie gesagt, 4 freie Tage. Wann hat man das schon mal? Und ich drücke uns allen die Daumen, dass es schönes Wetter hier im deutschsprachigen Raum ist oder wo ihr auch immer den Podcast hört. Könnt ihr mir auch ruhig mal schreiben oder zukommen lassen, wo der entsprechende Empfang ist. Ansonsten natürlich weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei eurem Agieren an den Börsen in der kommenden Woche und wir hören uns in der nächsten Woche dann wieder hier wahrscheinlich als Duo. Wenn Dirk dann wieder auf dem Damm ist, werde ich ihn natürlich entsprechend hier auch gerne wieder begrüßen. Ansonsten macht es mir natürlich auch immer wieder Spaß, generell euch hier über die aktuellen Finanzmarktaktivitäten zu informieren. Und nicht vergessen, heute ist Donnerstag, also nicht wundern, der 28. März. Die Ausgabe ist ein bisschen früher oder beziehungsweise einen Tag früher ausgespielt worden, weil ja morgen entsprechend Feiertag ist und ihr die Möglichkeit haben sollt, diesen Podcast bereits dann auch schon früh zu hören. Ich wünsche dir alles Gute, ich bedanke mich bei euch, bis dann, schönen Feiertag, macht's gut, ciao, ciao.